Herzlich willkommen zur neuen Folge Klappengeflüster nach dem ersten Spieltag. Wir haben direkt, würde ich sagen, jede Menge Gesprächsstoff, auch Gesprächsbedarf, würde ich sagen. Weil ich glaube, wir sind irgendwie, ja, ne, wir haben jetzt einen Tag danach. Aber sind noch emotionalisiert ein bisschen, oder Julian?
Ja, also ich sag mal so, die Schiris haben uns in die Bundesliga jetzt nicht so herzlich willkommen geheißen. Und irgendwie, man hätte sich jetzt auch einen anderen Start erwünscht. Also ich meine, wir können gleich über die ganzen Situationen diskutieren, aber es war jetzt ja nicht nur irgendwie so eine Entscheidung, sondern auch irgendwie so mehrere kleinere Sachen, die man nicht zu bemängeln hat. Ich meine, klar, am Ende des Tages, wenn du dann irgendwie was ab der 35.
Naja, mit, es waren nicht nur kleine, es waren auch schon ziemlich große Sachen.
Genau, es hat sich halt geleppert, aber wenn du als spätestens, wenn du dann, sag ich mal, ab der 35. mit 10 Mann spielst, da ist ein Spiel,
erwartet
das heißt entschieden,
mehr.
Aber das ist dann einfach ein krasser Eingriff ins Spiel. Ich glaube, das hat man am Samstag auch gesehen, Hoffenheim gegen Gladbach, Hoffenheim führt 1-0, gegen Gladbach unseren kommenden Gegner, führt 1-0, dann auch nach 20 Minuten oder so gibt es dann Gelb-Rot für Posch. Und danach, ja, konnte Hoffenheim auch nicht mehr viel machen, konnte sich nicht reinstellen und verliert am Ende die Partie auch 3-1. Das ist einfach so eine rote Karte, vor allem so früh, die verändert ein Spiel komplett. Wenn du jetzt vielleicht nicht gerade RB Leipzig gegen Freiburg bist, wie im DFB-Pokal, so muss man ja sagen, wir waren ja der Underdog, der bis dahin gut gespielt hat. Und dann wird dir eigentlich die Chance genommen, zu punkten. Ansonsten sind die Leistungen auch nach der roten Karte, werden wir gleich noch alles genügend sprechen, aber irgendwie ich bin froh, dass wir die Folge nicht jetzt am Sonntag aufgenommen haben. Ich glaube, da wären wir beide wahrscheinlich noch angepisster gewesen. So, ich bin immer noch angepisst, aber es ist zumindest nicht mehr ganz so frisch. Ich meine, ich hatte sogar das große Glück, ich konnte sogar ins Stadion. Ich war deswegen kam die Folge jetzt auch oder kommt die Folge jetzt auch ein bisschen verzögert und konnte das alles ins Stadion miterleben. Und ich meine, ihr hattet ja wahrscheinlich, sag ich mal, im TV, sag ich mal, noch so viele Zeitlupen und so. Aber für uns war das natürlich aus dem Stadion heraus. Da bist du ja eh noch mal ein bisschen emotionaler und siehst aber auch gar nicht, was passiert ist, weißt du, also du kannst Entscheidungen gar nicht nachvollziehen. Ich meine, klar, ich habe es mir später alles angeguckt, aber da ist ja natürlich noch mehr Unverständnis, also hier bleibt nichts anderes übrig, dann als, ne, ich glaube, wir waren ja auch in Kontakt, dann schreibt man, ey, war das wirklich rot, und dann hörst du dann, nee, war kein Rot, Alter, also, du willst gar nicht wissen, wie ich da im Stadion gestanden habe.
Ja, wollen wir direkt ins Spiel gehen, weil wir können auch darüber reden, dass Modest ausgefallen ist, aber das juckt mich jetzt ehrlich gesagt auch, ist mir scheißegal.
Köln-Podcast, ne?
Genau, hat nichts gebracht.
Modest werden wir jetzt ja bald öfter sehen, dann anscheinend auch in Derbys.
Genau.
Von daher, der wird hier wahrscheinlich noch thematisiert werden. Aber können ins Spiel gehen. Aufstellung, glaube ich, brauchen wir gar nicht großartig irgendwas sagen. Selbe wie im Pokal. War ja eigentlich auch nur so ein bisschen die Frage, ja, kommt ein Latze rein, kommt ein Terodde rein, beides wahrscheinlich auch nicht fit genug. Wir hätten ja auch nichts geändert im vielleicht im Pokal, zumindest nicht auf den beiden Positionen, vor allem wenn ein Terodde, muss sich dann ja auch schon für einen zweiten, für einen dritten, für einen vierten Spieltag und kann man ihm auch nicht, sag ich mal, direkt da große Einsatzzeit einräumen. Bin ich ja auch ein Fan von, sag ich mal, dass man Leute, die angeschlagen sind, dann nicht sofort wieder loslässt, sondern man muss auch auf seinen Körper hören.
Auch nicht mehr der Jüngste.
Genau. Hast du ja wahrscheinlich auch Verständnis für, hat jeder Schalker Verständnis für. Und deswegen, gehen wir ins Spiel rein. Ersten Minuten.
Mega, mega, würde ich sagen. Also ersten 10 Minuten ungefähr, würde ich sagen, bockstark. Kommt super gut aus der Kabine. Ja, bis auch quasi, zumindest in den ersten 10 Minuten, wirklich auch die drängendere Mannschaft aufs 1-0. Ne? Man hatte gesehen, die Leute, die da rauskamen, die haben wirklich auch, die waren heiß auf Bundesliga, die waren heiß auf, vor der Kulisse vielleicht auch. Ne? Zumindest waren sie heiß, weswegen dann ist mir dann auch egal. Aber es war ein sehr munterer Beginn mit, der dann ja auch zum Tor mündet quasi, auch relativ ziemlich genau nach fast 10 Minuten ungefähr, würde ich sagen, haut Salazar das Ding mit geschätzt 4000 km/h genau in den Knick nach einer abgefälschten Ecke oder so. Er hat so ein bisschen erinnert an...
Da war ein Freischuss, glaube ich, von Uwe an der geklärt worden ist.
Ja, hat so ein bisschen erinnert ans allererste Spiel von Salazar damals im Pokal, wo er auch so das Tor gemacht hatte. Das war dann ein Flachschuss, aber der kam auch so aus abgefälschter Ball und Salazar aus dem Hintergrund macht den dann Abstauber direkt rein. Und war der Jubel erstmal groß. Hielt dann nicht lange. Und für mich war das fast schon die größte Skandalentscheidung von diesem Spiel, weil zwei Gründe. Warum? Also ich kann mir da einen VAR-Greif nicht erklären. Erstens, dieser Grund ist der Regel jetzt egal, aber Schwebe hätte den Ball, selbst wenn er kein einziger Spieler auf dem Platz gewesen wäre, hätte Schwebe den Ball nicht gehalten. Da sind wir uns einig. Ne? Das sage ich aber noch, okay, kann die Regel nichts für. Aber Yoshida, also Schwebe hat die ganze Zeit einen klaren Blick auf den Ball. Also er steht einfach nicht im Weg und er geht sogar noch zur Seite. Ne? Ich weiß nicht, ob was extra gemacht, aber er geht... einfach zur Seite, der Schwebe hat freie Sichtbahn, der Ball kommt mit 4000 km/h in den Knick geschossen, es beschwert sich nicht eine Sau, Schwebe selber hat sich nicht einmal beschwert, dass das, Yoshida die Sicht versperrt hat, der hat sich auch kaputt gelacht wahrscheinlich über die Entscheidung. Das ist ein klares 1-0 und das darf nicht zurückgenommen werden.
Ja, das ist genauso. Ich habe die Szene ja auch nochmal gesehen. Natürlich, Yoshida steht vor ihm, steht dann da auch im Abseits. Ist für mich aber auch wirklich kein passives Abseits, weil er steht, also wenn man jetzt eine Kamera hätte, direkt aus Schwebes Sicht, dann steht nicht der Yoshida davor.
Ja, steht der Kölner davor.
Sondern natürlich steht er auch davor, also aber eher weiter rechts.
Auch der Kölner versperrt die Sicht nicht.
Genau, das ist... Das ist Wahnsinn. Genauso wie du sagst, sag mal, der Schwebe hat sich ja auch nicht beschwert. Der hat ja nicht gesagt, ey,
ich sehe nichts. Ja.
Also ich sehe nichts, weil da einer im Abseits vor mir stand, sondern das wurde gar nicht thematisiert. Und es ist nicht einfach brutal, dass da dann ein Schiri eingreift. Ich meine, klar, bei Abseits ist es immer schwer zu argumentieren, jetzt von wegen, keine klare Fehlentscheidung, da darf der VAR-Schiri nicht eingreifen. Wenn der dazu sieht, dann ist es dann eben eine klare Fehlentscheidung, da gibt es vielleicht mal kein Schwarz und Weiß. Aber musst du diese Regel da so anwenden, ist die Frage.
Das ja auch,
ist
das Stehen, du weißt ja selber im Stadion, wie lange es gedauert hat. Es hat ziemlich lange gedauert. Und zweitens auch, der Schiedsrichter stand nicht nur alleine vor dem Bildschirm, der stand dann irgendwie sogar noch zu zweit vor dem Bildschirm, hat sich irgendeiner zugeholt. Und wenn du dir schon einen Typ dazu holen musst, dann kannst du mir nicht erklären, dass das eine klare Fehlentscheidung ist, die man durch den VAR zurücknehmen muss. Also wenn es anscheinend schon zwei Leute braucht, plus Videoassistent, um da was zu erkennen, dann haben wir nichts mit einer klaren Fehlentscheidung zu tun. Es war keine klare Fehlentscheidung und von daher wirklich ein reguläres Tor aberkannt.
Ja. Würde ich auch, also ich sehe es auch so. Und ich glaube, es ist nicht nur die Fanbrille, auch wenn das Tor jetzt als Schalke auf unser Tor gefallen wäre. Das ist jetzt für mich... Das ist nicht dieser eindeutige Fall passives Abseits, wie man ihn schon tausendmal gesehen hat. Das ist es nicht. Der Schiri hat es so gesehen.
Hat er nicht so gesehen, der VAR hat es so gesehen und der Schiri hat es dann nach 8 Minuten gefühlt.
Er hat das Tor, sag ich mal, als gültig wahrgenommen, konnte auch bewerten, die Situation. Und dass dann der VAR-Schiri sich das dann rausnimmt, ja, was heißt zu überstimmen, aber nochmal den Schiri rauszuschicken, ich meine, ich weiß nicht, ich konnte nicht sehen, was da genau für Kameraeinstellungen der Schiri zu Gesicht bekommen hat, aber dann, sag ich mal, zu der Entscheidung zu kommen, ist brutal.
Es kursierte ja im Nacht nur das Netz, dieses Bild, wo der Schwebe so einmal kurz so rechts vorbeiguckt, aber klare Sicht hat, aber auch im Fernsehen, du hast im ersten Moment, finde ich, gesehen, er versperrt die Sicht nicht, er versperrt die Sicht einfach nicht und das war einfach frech.
Es ist halt mehr der Kölner, der die Sicht versperrt.
Und das kommt dazu. Reicht eigentlich schon alleine für ein Spiel, so eine Fehlentscheidung.
Vor allem, weil bei uns ja wirklich, wir hatten wirklich, wie du das vorhin gesagt hast, ein super Auftritt, sag ich mal, viel Mut, viel Intensität. Köln sozusagen den Schneid abgekauft, waren super in der Partie drin. Man würde sich dann da belohnen und eine Partie geht eine vollkommen andere Richtung. Ja. Wir kommen gleich zu der zweiten Situation, die nochmal gegen uns gepfiffen wird.
Man muss ja sagen, nach diesem vermeintlichen 1-0 war Köln auch mehr im Spiel, muss man sagen. Danach kam Köln langsam in 16, ist ja auch mal in unseren 16er. Und Köln wurde dann schon stärker, muss man auch sagen. Ja,
also genau, es gab, sag ich mal, als es noch 11 gegen 11 war, hatte Köln auch schon einige Chancen. Genau. Muss man sagen, auch Schalke noch ein paar. Aber es war dann eine sehr, sehr muntere Partie. Meiner Meinung nach auch teilweise ein bisschen teilweise fahrig von uns verteidigt, aber so einfach durch die Kölner da auch nicht zu Abschlüssen kommen. Also da musste Schwolo auch schon ein, zwei Mal eingreifen. Aber es war halt noch eine vollkommen ausgeglichene Partie. Und dann kommt halt die zweite Szene. Das ist für mich, sag ich mal, eigentlich die härtere. Du siehst, glaube ich, das nicht gegebene Tor als die härtere. Für mich die rote Karte, das ist für mich der absolute Wahnsinn. Aber da habe ich gar kein Verständnis für. Gar nicht. Weil es ist ein Foul. Absolut, brauchen wir gar nicht drüber reden. Der Hector und der Drexler, Hector bleibt keine zwei Sekunden liegen. Die klatschen ab. Ich glaube, der Hector führt, glaube ich, zweimal den Freistoß kurz aus. Und wird zurückgepfiffen. Da auch wieder niemand, kein Kölner, nicht der Hector, nicht der Trainer, irgendjemand hat sich da beschwert. Niemand. Niemand. Und der VAR meint da einzugreifen, das als klare Fehlentscheidung, als klare rote Karte. Muss ich ja wirklich vorstellen. Der VAR soll nur eingreifen bei klaren Fehlentscheidungen. Greift da wieder ein, schickt ihn wieder raus. Und dann, ich habe das ja auch gesehen, was der Schiri dann für Bilder bekommt. Und das ist ja, sag ich mal, nicht nur in dem Fall so, das ist oft so, dass beim VAR, das finde ich eigentlich auch etwas, was ich sehr schade finde, beziehungsweise das Bild verzerrt, oft, wenn der Schiri zum Bildschirm kommt, er kriegt nicht mehr die Szene im normalen Spielablauf mit, sondern es wird, sag ich mal, nur draufgehalten und du siehst, sag ich mal, nur, wie das Bein an der Wade hoch und runter rutscht. Da wird dann immer wieder, weiß ich nicht, eine Millisekunde vor, Millisekunde zurück, zurück, wird dann hin und her gesprungen und du siehst, sag ich mal, nur das. Und natürlich, im Standbild sieht das natürlich nicht gut aus, das Ganze. Brauchen wir auch keinem erzählen. Aber jeder, der mal Fußball gespielt hat, jeder, der diese Aktion da sieht, da war keine Dynamik drin, die standen, das ist im Prinzip nichts anderes als ein Ballgestochere. Der Drexler fällt hin und dabei streift er dann an der Wade vom Hector runter, der sich ja auch nicht verletzt. Ich will ja auch gar nicht sagen, dass jetzt nur weil einer aufschreit und 3 Minuten liegen bleibt und, weiß nicht, sich noch 5-mal dreht, dass dann sofort eine rote Karte sein soll. Aber es ist doch auch hier, wenn du ein bisschen, mein Fußball ist ja auch Gefühle. Und niemand hätte sich da beschwert. Der Hector nicht, kein Kölner. Also es ist eine vollkommen normale Aktion da im Mittelfeld, die natürlich, sag ich mal, auf diesem Standbild hart aussieht, aber dass du da eingreifst und dann, du weißt ja auch, was eine rote Karte auslöst, nach 30 Minuten in einem Spiel, was bis dahin auch gar nicht unfair war. Es war jetzt ja nicht irgendwie, dass du ein Zeichen hätte setzen müssen oder dass es eine hitzige Partie war, sondern es war eine vollkommen normale Partie mit natürlich Intensität, aber es war, also dir ist ja als Schiri klar in dem Moment, du im Prinzip schickst du den Underdog somit eigentlich schon
zum Duschen.
Ja, du stößt ihn, sag ich mal, schon zur Turnierlage, beziehungsweise beförderst ihn zum Duschen, weil du genau weißt, wie willst du da jetzt, sag ich mal, 60 Minuten lang das jetzt noch irgendwie, also es verändert das Spiel komplett.
Also,
und ja, Wahnsinn.
Ich, im Grunde genommen sehe ich die Szene auch wie du. Ich habe, hier gilt mein Vorwurf auch eher dem VAR als dem Schiedsrichter, weil mit den Bildern, die der Schiedsrichter sieht, kann man da rot geben, weil es hart aussieht. Er tritt den so in die Wade, so sieht es auf diesen Bildern halt aus, in dieser Slow-Mo. Und da sage ich jetzt dem Schiedsrichter weniger. Mein Drexler stellt sich da auch nicht besonders schlau an, muss man auch sagen. Es ist, aber der Eingriff war einfach absolut nicht notwendig, weil du...
Nochmal, klare Fehlentscheidung.
Genau, der Schiedsrichter hat ja im Gefühl schon auf dem Platz gehabt, das war kein besonders harter Zweikampf. Der VAR-Eingriff war nicht notwendig. Erstens steht Hector sofort wieder auf, gibt dem Drexler sofort die Hand. Drexler sagt auch sofort, sorry, ne? So wie es halt in einem Zweikampf normalerweise ist und wie es sich auch gehört, geben sich dann beide die Hand, führen den hart, alles gut. Die Intensität dieses, also war wirklich absolut, ne, da war gar kein Tempo, gar keine Dynamik drin in dieser Szene. Drexler trifft ihn, brauchen wir nicht drüber reden. nichts passiert, keiner beschwert sich, keiner flippt irgendwie aus, es hat sich niemand auch nur ansatzweise verletzt, dass man da, genau, du sagst ja, Fußball ist auch mal Gefühle, dass man da dem Schiedsrichter sein Fingerspitzengefühl oder sein Empfinden vom Platz raubt, ist einfach nicht ist auch frech irgendwie, weil sonst haben wir bald nur noch diesen Videoschiedsrichter an und dann können wir die Schiedsrichter eigentlich auch direkt draußen lassen, weil wir sie gar nicht mehr brauchen, weil dann können wir alles per Video kontrollieren. Und was offensichtliche Fehlentscheidungen sind, die werden dann vom VAR nicht kontrolliert. Das kommen wir dann vorm 1-0 noch dazu.
Ich möchte noch einmal was dazu sagen. Das finde ich ist ja insgesamt ein Problem vom VAR. Ich erinnere mich, ich glaube, es war die WM 2018, wo der VAR perfekt funktioniert hat. Wirklich bei ganz glasklaren Fehlentscheidungen. Da kann man eingreifen. Aber das sind solche Dinger. Ja. Da darf der VAR gar nicht eingreifen.
Wir suchen nach Details.
Warum der Keller eingreift. Und dann mein nächster Kritikpunkt, wenn man die Bilder zeigt, dann muss man dem Schiri die auch, natürlich kann man da auch mal die Zeitlupe verwenden und weiß nicht, näher ranzoomen oder weiß nicht etwas, auch mal ein Standbild, aber du musst auch immer dem Schiri in der Aktion zeigen, wie das ist. Fußball ist ein Sport, es macht halt einen kompletten Unterschied, ob das jetzt im vollen Tempo passiert, ob das langsam ohne Dynamik passiert, das verändert in dieser Situation, sag ich mal, die komplette Situation, die komplette Bewertung dieser Situation. Deswegen, ja, der Schiri ist dann, wie du selbst sagst, ist dann machtlos, der sieht nur diese Bilder. Ich kann es ja auch vollkommen verstehen, wenn ich ein Schiri wäre und du wärst der VAR und ich würde irgendwas nicht pfeifen und du würdest mich anfunken, ey Julian, schau dir das nochmal an, dann gehst du ja auch schon mit der Erwartung zum Bildschirm, kacke, ich habe irgendwas nicht gesehen, was Klares anscheinend, und dann siehst du, sag ich mal, diese Bilder, du siehst kurz das Standbild, oh Mann, habe ich nicht gesehen, ich gebe die rote. Weil du ja, sag ich mal, schon diesen Druck hast. Es gibt da, manchmal ist es ja so, sag ich mal, dass ein Schiri sich selbst noch mal etwas angucken möchte, weil er es nicht gesehen hat. Dann geht er natürlich, sag ich mal, mit weniger Druck hin. Aber wenn er von einem anderen, der ja, weiß ich, 10 Kameraperspektiven hat, 50 Zeitlupen und von dem gesagt bekommt, du hast da falsch entschieden, dann gehst du ja auch schon mit einer ganz klaren Einstellung zum Bildschirm.
Ja.
Und dann passiert ihm sowas.
Es ist ja natürlich auch die Frage, also so zerstört es den Fußball komplett, so zerspringt es auch überhaupt keine Fairness, wie es ursprünglich gedacht war. Wie gesagt, bei der WM, damals hat es super geklappt, warum es seitdem, vor allem in der Bundesliga oder in Deutschland, nicht klappt, weiß ich nicht, was man da machen kann. Ja, man denkt schon fast vielleicht so ein Challenge-System wie im Football wäre vielleicht nicht schlecht, dass man so eine Mischung macht bei klarem Abseits, also nicht mit diesem passiven Abseits, sondern diesem, ne, wo jeder weiß, es ist abseits, da kann er so eingreifen und den Rest macht man vielleicht durch ein Challenge-System oder so. Aber so.
Kann es ja eigentlich auch nicht sein. Es ist meiner Meinung nach, die Schiris müssen es einfach hinbekommen. Man hat es ja gesehen, es funktioniert, es kann funktionieren. Und es kann als Schiri oder als insgesamt, sag ich mal, der Schiedsrichter in Deutschland, es kann nicht so schwer sein, das zu adaptieren. Vielleicht musst du sagen, die Zusammensetzung muss, ja, aber es geht eigentlich nicht. Oder du musst halt einfach über die Zusammensetzung im Keller drüber nachdenken. Ich glaube, es kam schon öfter mal der Vorschlag, Ex-Profis dahin zu setzen, einfach Leute, die wirklich mal Fußball gespielt haben, die dann solche Situationen einfach ja viel leichter erkennen, weil das war jetzt keine Situation von 100 Leuten, wo nur annähernd 90 sagen, ey, da musst du rot geben, sondern wahrscheinlich sind es keine 10. Das ist dann lächerlich und das bringt uns dann, sage ich mal, in die missliche Lage, da jetzt gegen Köln zu 10. Ja, haben es doch irgendwie geschafft, uns die Halbzeit zu retten. Und das Schlimme ist, es geht ja irgendwie noch weiter. Ne? Ich glaube, da wolltest du, glaube ich, gerade drauf hinaus.
Vor allem noch mal auch kurz davor. Es war bei diesem VAR-Eingriff, haben sie kurz davor nämlich noch die Szene von Polter im Strafraum eingeblendet, wo du denkst, der guckt sich jetzt die nochmal an.
Ich dachte das im Stadion auch. Weil
Polter wird da runtergezogen und ich habe gedacht, der guckt sich die an, ne, weil es war auch relativ kurz danach. Und dann wurde erstmal gezeigt, dass er sich das vom Drechsler anguckt. Da war ich auch immer vollkommen perplex. Dass bei Polter ich finde, den Elfmeter könnte man geben, wenn er ihn gepfiffen hätte. Ist jetzt keiner, den der VAR sagen muss, klarer Elfer. Finde ich.
Ja, für mich ist es, sag ich mal, so oder so kein
Elfer. Genau. Also den muss ein VAR nicht zurücknehmen, die Entscheidung. Polter nimmt da auch alles sehr, sehr dankend an. Und von daher ist das jetzt nicht die Skandalentscheidung gewesen. Aber ich wollte nur mal einwerfen, dass auch nicht also es wird nicht nur gegen uns, sondern es wird auch nicht für uns mal irgendwas gefilmt. Also wirklich
krass. Und es geht ja unglücklicherweise weiter mit dem 1-0. Wo die
größte Frechheit, das, fast noch.
Das wurde jetzt auch, glaube ich, im Fernsehen, glaube ich, auch gar nicht richtig geklärt.
Wir haben kein Bild im Fernsehen gezeigt danach. Und du hast aber, ich sag dir, ich weiß gar nicht, wie viel da reinpassen in Köln. 40.000. Du hast 40.000 im Stadion, die alle wissen, dass der Ball im Aus war. Alle.
Ich muss sagen, ich wusste es nicht, weil man es einfach so schwer gesehen hat. Aber da scheint es ja wirklich so der Fall gewesen zu sein, dass der Ball von Hector war im Aus und dass dann sogar, das hat ja, glaube ich, Brunner auch in einem Interview später gesagt, dass sein Ball, das war dann auch, muss man sagen, technische Unzulänglichkeit von ihm, wie er den dann verarbeitet, dass seiner vielleicht gar nicht im Aus war. Also, sag ich mal, so möglicherweise doppelt falsch. Und ja, dann kommt es eben zu der Ecke und zu dem 1-0. Da hat auch wieder, ja, man hatte nicht das Gefühl, oder es ist einfach so, dass die Schiri-Leistung hat im Endeffekt zu dem Ergebnis beigetragen. Ja. Und es fühlt sich dann auch scheiße an, auch, sag ich mal, später bei dem 2-0, meiner Meinung nach jetzt auch ein regelkonformes Tor. Es ist ein bisschen doof, dass das erst, sag ich mal, nicht gesehen hat, aber auch da denkst du ja nicht im Stadion und fühlst dich auch verarscht. Ne? Das Tor wird nicht gegeben und dann wird es, wenn man dann nach VAR doch gegeben, meiner Meinung nach jetzt auf die kurzen Bilder, die ich gesehen habe, wo die richtige Entscheidung. Ja, aber ist natürlich, sag mal, Fußball ist Gefühl und im Stadion verstehst du irgendwann die Welt nicht mehr. Also du denkst halt wirklich, heute haben es die Schiri vorgenommen, sag ich mal, dass Schalke verliert gegen Köln. Also will ich den jetzt hier gar nicht vorwerfen, aber du hast wirklich das Gefühl, die ganze Welt ist gegen dich.
Hast du vom Fernseher übrigens auch das Gefühl?
Ja, das sind so viele Entscheidungen, die kannst du halt auch einfach nicht mehr kompensieren. Ne? Also
man muss sagen, wo wir dann in Unterzahl waren, die Mannschaft hat sich reingeschmissen, aber wir hatten halt auch keine Chance mehr, das muss man dann auch so sagen. Köln geht dann verdient 1-0. Ja, man fragt sich halt, was wäre, wenn, hätten wir vielleicht irgendwie noch 0-0 spielen können. Aber mehr war halt dann auch eigentlich nicht mehr drin, muss man sagen. Entweder wird es 0-0 oder wir verlieren das Spiel, war dann ab Rot ungefähr so die Devise, würde ich jetzt sagen. Also
Es war halt, finde ich, auch, da muss man den Kölnern jetzt auch loben und auch sagen, das hat dann unsere Mannschaft auch nicht so gut gemacht. Es war irgendwo, hatte ich das Gefühl, ein Lehrbeispiel, wie man 11 gegen 10 ausspielt.
Da waren also wir wurde gar
ziemlich
nicht
hergespielt, ja. Kam selbst auch gar nicht mehr, also wir konnten selbst gar keine Nadelstiche mehr besetzen und auch in der Defensive, die Flanken haben wir nicht mehr vernünftig verhindert. Auch im Mittelfeld, sag ich mal, Skiri, Lubicic, die konnten gefühlt alle machen, was sie wollen. Da, ich weiß nicht, ob es wirklich so schwierig war, haben es die Kölner so gut gemacht. Aber die Leistung jetzt 10 gegen 11, man ist natürlich immer schwierig, aber da war jetzt, sag ich mal, hat sich insgesamt die Mannschaft, finde ich, nicht so gut angestellt.
Ja. Also, aber dennoch machen wir das 2-1 durch ein Standardtor, aber ja, mit der Flanke Bülter, der reinkommt und einnetzt. Dann kommt natürlich auch doch schon mal die Hoffnung nochmal auf, ne, wo du denkst, ey, wie geil wär's bitte, wenn jetzt irgendwie doch noch irgendwie einer mal durchrutscht oder so. So ein bisschen hat mir aber auch diese Nadelstiche gefehlt. Vielleicht hat uns auch einfach, fehlt uns Tempo wirklich vorne, dass man mal auch mal so einen Konter setzen kann, ne, wo einfach mal ein oder zwei Leute mal irgendwie einen schnellen einen Antritt haben oder sowas. Das haben wir vielleicht jetzt im Kader, aber hatten wir noch nicht im Kader. Oder zum Beispiel mit Bülter, das kam dann auch erst später, ne, der ist ja auch, zumindest ist er, der ist jetzt nicht feilschnell, aber der ist schon für unseren Kader überdurchschnittlich schnell. Und es hat vielleicht dann auch so ein bisschen gefehlt, um mal auch irgendwie Konter zu setzen, aber machen dann das 1-0 und du hoffst ja dann irgendwie doch mal vielleicht auf eine Ecke, irgendwie einen Standard, einen Freistoß oder so. Aber die Hoffnung hat sich dann auch relativ schnell zerschlagen und an dem Tag läuft nicht nur alles, von den Schiedsrichtern gegen dich, sondern dann ist es auch noch, hast erst kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu, würde ich sagen. Ball geht an Pfosten, geht an die Hacke von Schwolo, sieht als Torhüter immer scheiße aus, kann er im Grunde genommen keiner nichts für, sieht den Ball nicht.
Beim 2-1 finde ich, beim 2-0
kann beim 2-0 sagen, sein
wenn
Ding.
Wenn er da rauskommt, dann muss er
konsequent hat generell, finde ich, auf der gute Paraden gezeigt, auf der Linie. In Sachen Strafraumbeherrschung ist dann noch Steigerungsbedarf. Weiß ich nicht, ob ihm da Selbstvertrauen fehlt. Es war nicht die einzige Situation, wo er ein bisschen unglücklich aussah, fand ich, im Strafraum. Die Bälle, die er aber, die dann aufs Tor kamen, die hat er gut gehalten. Und von daher braucht man ihn da jetzt auch irgendwie nicht irgendwie groß angehen. Das Spiel haben wir nicht wegen Schwolo verloren, muss man sagen. Beim 3-0, 3-1, man sieht es unglücklich aus. Zählt ja im Grundeffekt, zählt dann doch nicht als Eigentor. Ja, gut für mich, der den im Kickbase-Team hat. ist dann, ja, ist das, ist auch wieder, aber auch wieder zu schwach auch irgendwie verteidigt gewesen und,
ja. Das muss man ganz klar festhalten. Also so gut, sag ich mal, die erste Viertelstunde auch war und dann auch noch, wir waren ja trotzdem auch bis zur roten Karte drin. Also da habe ich wenig zu meckern, auch wenn wir vielleicht schon ein, zwei Chancen zu viel zugelassen haben. Darf man einfach nicht vergessen, wir hätten es auch mit 10 Mann besser machen müssen. Und ich hoffe jetzt auch einfach, dass sicherlich wir wurden da, was heißt beschissen, aber doch, ja, irgendwo schon. Also ich glaube, uns wurde da auf jeden Fall die Chance auf mehr Punkte genommen. Trotzdem hoffe ich aber, und das denke ich aber auch, dass die Verantwortlichen, auch Kramer und auch die Mannschaft, dass die wissen, es gibt trotzdem viel zu verbessern. Ja. Also schon mit 11 Mann haben wir zu viel zugelassen in der Defensive und spätestens dann auch mit 10 Mann, das kann man besser verteidigen. Also da musst du auf Flanken, auf den Außen besser verteidigen können. Ich hoffe, dass die das analysieren und ja, dass jetzt, sag ich mal, nicht nur dieser Tenor ist, der Schiri ist an allem schuld, sondern sicherlich hat die Schiedsrichterleistung seinen Teil dazu beigetragen, aber auch die Mannschaft hat es besser machen müssen. Also teilweise auch zum Ende hin, als Adamian drin war, sah dann vielleicht unsere Innenverteidigung auch wieder schon nicht mehr so gut aus gegen das Tempo, was wir ja schon immer befürchtet haben. Wie gesagt, es wurden viel zu viele Flanken zugelassen. Ich hatte auch im Zentrum hier mit Skiri und Lubitsch, fand ich, war dann irgendwann auch Salazar und Kraus und Kral überfordert. Nach vorne kam gar nichts. Dann spätestens ab der zweiten Halbzeit. Also da gibt es trotzdem, sag ich mal, vieles, an dem man arbeiten kann und was ich auch schon von Mannschaften, die zu 10 waren, besser gesehen habe, als wie wir uns angestellt haben.
Dennoch ist das jetzt hier kein Angriff. Wir wissen auch, dass 10 gegen 11 Bock schwer ist. Ne? Und gerade auch, wenn du sowieso schon der Underdog bist, ist es noch schwerer. Also und dann hast du auch noch im Kopf die ganze Scheiße, die vorher abgelaufen ist, wo du denkst, ey, heute klappt irgendwie eh nichts. Dann ist es noch mal schwieriger. Also, aber du hast richtig gesagt, die Gefahr ist jetzt, du darfst halt nicht sagen in der Analyse, ey, der Schiedsrichter hat uns verpfiffen. Hat er. Aber du hast selber Fehler gemacht, wodurch du Gegentore kassiert hast. Und ja, im Grunde genommen fehlt dir in Überzahl, in Unterzahl eigentlich nur der Stürmer. Deswegen sollte es fast hinten fast genauso, ne? Bis auf, ja, klar ist jetzt eine Theorie, aber im Anlaufverhalten natürlich was anderes. Aber die vier, die hinten stehen, die Viererkette davor, die muss eigentlich trotzdem noch gut stehen. Das muss besser werden für die nächsten Spiele. Und mit 11 Mann haben wir es gut gemacht. Mit 11 Mann haben wir es sogar für ein Auswärtsspiel sehr gut gemacht, als Underdog. Und ich hoffe, dass daran können wir auf anschließen. Und man muss jetzt vielleicht diese Wut, die man hat, muss man jetzt in der Woche und dann im nächsten Spiel dann auch irgendwie umwandeln in Motivation. So eine, ja, jetzt erst recht Einstellung. Ich glaube, wir hatten das ja letztes Jahr schon mal irgendwann gesagt zu einem Spiel, wo du so eine Jetzt-erst-recht-Einstellung entwickeln musst, vor 60.000 in der Felddienstarena, da musst du dann jetzt zeigen, ja, uns macht sowas nichts aus. Ne? Jetzt hast du uns noch mehr motiviert, dass wir bestehen und dann muss man gucken, was gegen Gladbach drin ist. Ne?
Ja, absolut. Ich finde, das war einfach noch was Positives. Ich weiß nicht, wie es am Fernseher rübergekommen ist. Ich fand insgesamt die Stimmung von der Schalke-Seite sehr, sehr positiv. Also ich stand jetzt auch bei den Schalkern, deswegen habe ich natürlich auch mehr wahrgenommen als die Kölner, aber die Fans haben, sag ich mal, ab der ersten Minute die Mannschaft vollkommen supportet und auch nach dem Spiel die Mannschaft noch gebührend verabschiedet und, was heißt gefeiert, aber ne, es wurde geklatscht, es wurde gesungen. Da hatten die Fans auch genug Fingerspitzengefühl, dass da vielleicht mal die Spieler, sag ich mal, diesen Applaus haben sich auch verdient.
Alles andere hat mich aber auch enttäuscht, muss ich sagen. Also wir
genau, haben und dass man so jetzt, sag ich mal, gemeinsam, ja, man kann sagen, okay, die Partie, das sollte jetzt einfach nicht sein. Der Fußballgott war nicht auf unserer Seite und ein paar andere Faktoren auch nicht. Aber man darf sich jetzt, sag ich mal, durch die Niederlage die Anfangseuphorie nicht nehmen. Und ich glaube, das ist auch nicht so, sondern jeder hat jetzt Bock, sag ich mal, dann den ersten Sieg dann eben oder die ersten Punkte dann ja im heimischen Stadion zu holen gegen Gladbach. 18:30, ich meine, was gibt Schöneres? Das ist, also ich habe da jetzt auch schon Bock drauf. Bei mir ist ein bisschen das Doofe, dass ich da leider gerade im Urlaub unterwegs bin. Wahrscheinlich dann, sag ich mal, irgendwie im Taxi oder so sitze, deswegen mal gucken, wie ich das Spiel verfolgen kann. Das muss ich sagen, ärgert mich schon ein bisschen, dass ich mir wahrscheinlich nicht so problemlos anschauen kann. Aber das ist dann, sag ich mal, mein eigenes Problem und nicht das Problem der Mannschaft oder allen anderen 60.000. Also muss ich sagen, ich beneide dich auch. Du bist ja, glaube ich, auch im Stadion, ne?
Natürlich.
Von daher, Nordkurve, das wie sich das gehört. Naja, das wird geil werden. Bin ich auf jeden Fall traurig drum. Also, das ist schon was.
Ich freue mich auch. vor allem, ich freue mich auf die Stimmung vorm Spiel, so, ne, endlich wieder Gänsehaut, endlich wieder neue Saison und vor allem auch endlich wieder Bundesliga in der Veltins-Arena. Wie das Spiel wird, kann man dann nur beeinflussen. Ja, durch Lautstärke und dann ist auch immer ne, die Frage, inwieweit hilft das wirklich von der Qualität her? Sind wir noch ein stärkerer Underdog als gegen Köln jetzt nochmal? Ich weiß jetzt nicht, ob wir erst in die Analyse gehen gegen Gladbach oder ob wir über unseren Neuzugang sprechen.
Einen kleinen Schwenker vielleicht dahin, weil er könnte ja vielleicht gegen Gladbach schon ein Faktor sein. Ja, doch dann irgendwo ziemlich überraschend haben wir uns verstärkt. Kam ja so ein bisschen aus dem Nichts mit Jordan Larsen, einem, glaube ich, rechten Flügelspieler, der aber genauso gut, glaube ich, auch im Zentrum oder der, ich sag mal, in der Zweierspitze
eigentlich. Ich glaube, eher umgekehrt. Ist eher ein Stürmer gewesen, der aber auch rechter Flügel spielt.
Ja, du bist da wieder besser informiert.
Wobei er jetzt, ich glaube, also er kann da beides. Ich würde es auch fast 50-50 ja sehen, was er kann.
So oder so, er passt, sag ich mal, perfekt in dieses Anforderungsprofil, was uns gefehlt hat, von schnell, wendig.
Dribbelstark.
Nochmal neues Element, genau. Und halt auch wirklich jemand, zumindest auf dem Blatt Papier, mit Klasse. Jetzt keiner für die Breite. Also sehr überrascht, dass wir diesen Transfer stemmen konnten. Ich meine, der kommt jetzt ablösefrei, auch aus Russland.
Nee, war auch schon vertragslos so auch.
Genau, ablösefrei. Ja. Also, ablösefrei, weil er eben, sag ich mal, keinen Verein hat. Genau, ich wollte damit nur sagen, dass er, sag ich mal, anders als Kral, sag ich mal, nur weil es aus Russland, weil der vorherige Verein aus Russland kommt, nutzen wir jetzt, sag ich mal, nicht diese Regel, die bei Kral gegriffen hat, sondern es ist jetzt, sag ich mal, ein komplett, ja, eigenständiger Transfer, der mit dem ganzen, ja, Transfer-Russland-Thema da gar nichts zu tun hat. Deswegen noch umso überraschender. Ich glaube, der hat, glaube ich, was hat der für ein Market auf transfermarkt.de?
War mal bei 5.
8 Millionen. Genau, und unterschreibt bei uns jetzt sogar, glaube ich, einen 3-Jahres-Vertrag.
Bin ich mir nicht sicher, ob 2 oder 3. Ich glaube, Schröder hat bei der PK 3 gesagt auch. Also müsste dann ein 3-Jahres-Vertrag sein.
Genau, von daher echt, ich will nicht sagen, ein Königstransfer, aber klingt erstmal, sag ich mal, nach einem gelungenen Transfer auf Papier.
Ja, es war, man muss jetzt sagen, die letzte Saison war nicht seine. Man muss aber auch sagen, wenn es seine gewesen wäre, dann wäre der Spieler dieses Jahr nicht zu uns gewechselt. Sonst wäre er erst recht viel zu gut. Hatte davor wirklich sehr gute Statistiken bei Spartak in der Liga unter Tedesco. Und es wäre super, wenn er bei uns einfach wieder dran anknüpfen könnte. Das Risiko müssen wir dann auch gehen, wenn man dass man nicht nur Spieler in Form wieder kaufen kann, sondern wir müssen das Risiko eingehen, dass wir auch mal Spieler außer Form holen und darauf hoffen, dass die wieder einschlagen, weil sonst, weil das potenzielle Qualität auch einfach ist, ne, und vor allem ablösefrei. Und wäre er letzte Saison so gut gewesen wie davor, dann wäre er nicht in unserer Reichweite, dann wäre er zu einem, eher zu einem Europakandidaten vielleicht gewechselt in Deutschland und nicht zu einem Abschiedskandidaten. Ja. Jetzt hoffen wir, dass er dieses fehlende Element ist. Es hätte uns auch, glaube ich, in der Unterzahl gut getan, ne, dieses Tempo im Konterspiel. Jetzt muss man gucken, ob die Woche reicht, aber er soll sich ja wohl fit gehalten haben, auch sogar trainiert haben bei einer Mannschaft. Ich weiß nicht, ob in Schweden oder was weiß ich nicht wo. Von daher bin ich mal vorsichtig optimistisch, dass wir ihn nächste Woche schon zumindest im Kader sehen. Ob es dann für die Startaufstellung reicht, entscheidet Coach Kramer. Und dann bin ich gespannt, was der so
liefert. Ich hoffe mir sehr, sehr viel von ihm, weil ohne zu groß Druck aufzubauen. Wenn ich jetzt angucke, Bielefeld vor 2 Jahren, als sie drin geblieben sind, hatten ja auch einen Doan, einen absoluten Unterschiedsspieler. Ich will sagen, wir brauchen auch so einen, aber...
Doch, wir brauchen auch so einen.
Genau, der Holtmann hat letzte Saison auch, sag ich mal, viel dazu beigetragen, dass Bochum drin geblieben ist. Also du brauchst, sag ich mal, schon einen in der Offensive, der die Mannschaft zieht. Ist halt immer die Frage, kann das jetzt, sag ich mal, Terodde sein, der dann doch auch sehr angewiesen ist, sag ich mal, auf die Mannschaft. Vielleicht ist ein Larsson dann weniger angewiesen, sag ich mal, auf seine Teamkollegen, sondern kann auch noch selbst kreieren. Terodde auch ein gutes Stichwort, vielleicht, sag ich mal, hoffentlich ist gegen Gladbach dann auch schon eine Option für mehr Minuten wieder. Wird, denke ich, auch sehr, sehr wichtig sein. Deswegen glaube ich, wir können jetzt auch, glaube ich, Richtung Gladbach kommen. Du hast vorhin schon gesagt, das ist jetzt, da sind wir noch mehr Underdog. Ich glaube, Gladbach ist uns auf allen Positionen eine Stufe besser besetzt, wenn nicht teilweise sogar noch mehr als eine Stufe. Das muss man jetzt ganz klar so sagen. Trotzdem, wir sind nicht chancenlos. Die haben jetzt auch einen neuen Trainer mit einem neuen System. Ich glaube, unter Farke will man wieder mehr Ballbesitzfußball spielen und weg, sag ich mal, von diesem reinen Pressing und Konterspiel, sondern mehr über ein Ballbesitzspiel kommen. Da muss sich die Mannschaft auch erstmal ran gewöhnen. Ich glaube, die Vorbereitung war nicht super glänzend, obwohl man jetzt natürlich im Pokal weitergekommen ist und auch den Auftakt gewonnen hat. Aber auch das ist natürlich sehr, sehr schwer zu bewerten, weil auch da man mit 11 Mann lag man gegen Hoffenheim 1-0 hinten und gewinnt am Ende natürlich 3-1, aber spielt ja auch, glaube ich, 70 Minuten in Überzahl und gewinnt 3-1, aber hat es auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt, wurde mir zugetragen. Von daher, ich sehe da auf jeden Fall unsere Chancen. Wenn nicht, muss man aber ganz klar sagen, dass Gladbach ja mehr Qualität mitbringt als Köln. Ich bin sehr gespannt, wie wir das in der Defensive verteidigt bekommen, weil wenn dann Thuram, Player und Hofmann auf einen zukommen, das wird sehr, sehr interessant werden. Jetzt auch vor allem, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Frage-System, dass die Außen, in dem Fall Player und Hofmann, oft, sage ich mal, auch noch mit in die Mitte kommen und dann, sage ich mal, in der Mitte eine Überzahl erschaffen und dann in der Skelly und der Benzibaini über die Außen dann, sage ich mal, nachrücken. Da wird, sage ich mal, sehr, sehr viel auf uns zurollen. Und da muss die Defensive auf jeden Fall besser stehen auch als gegen Köln. Genau. Also da werden wir auf jeden Fall gefordert werden, auf alle Fälle.
Da kommt nämlich auch nicht nur mit Thuram, Player, Hofmann, Insbaini, Scully, da kommt nicht nur viel Technik, da kommt auch noch sehr viel Tempo. Und das wird schwer vielleicht, weiß ich nicht, könnte ein Chao auch wieder jetzt vielleicht nochmal weiterhelfen. Weil er einfach mehr Tempo hat in der Verteidigung und auch mehr Körperlichkeit hat, weil Thuram und Player sind auch schon nicht klein und wuselig, sondern die gewinnen auch offensiv Zweikämpfe. Und du darfst einfach, muss wenig Torschancen zulassen, muss gleichzeitig, ne, wir wollen ja selber auch ein Tor schießen im besten Fall. Wir haben die Standardwaffe, glaube ich. Da müssen wir immer darauf hoffen, dass Uwe Jahn ein geiles Ding reinhaut. Wir wollen aber auch selber vielleicht mal Fußball spielen, ist klar. Hat Kramer auch so gesagt. Wir wollen auch selber mal mutig sein. Da bin ich gespannt, ob Larsson schon dabei ist. Bülter, ob er sich jetzt durchs Tor vielleicht auch reingespielt hat, wird man sehen. Drexler fällt ja mit Sicherheit aus, können wir sagen. Könnte dann sein, dass Terodde reinkommt und wir mit Terodde Polter spielen. Könnte aber auch sein, dass wir im 4-3-3 oder 4-1-4-1 bleiben und Terodde quasi Polter ersetzt, der ein scheiß Spiel hatte in Unterzahl, aber auch jetzt
hat aber sehr, sehr viel gearbeitet.
Genau, das macht er in jedem Spiel, da mache ich mir gar keine Sorgen.
Muss man ganz klar sagen, da hat er sehr, sehr viele Wege genommen, sehr viele Zweikämpfe geführt, auch wenn das nicht immer alles gewinnführend war. Ne? Ja,
aber das macht er immer, wenn du Polter siehst, das wird er in jedem Spiel machen, da bin ich mir sicher. Also da haben wir, also ein Einstellungsproblem hat der Typ auf jeden Fall nicht. Der wird alles geben und bin ich nur gespannt, wie, ist halt die Frage, spielst du mit Doppelsturm, spielst du mit einem, spielst du mit Bülter links, mit Larsson vielleicht rechts. Im Zentrum wird sich, denke ich mal, nichts verändern. Ich fand das, bis auf in Unterzahl, wo man dann auch überfordert war, aber im Gleichstand, im 11 gegen 11, war das gut. Salazar gerade die ersten 10 Minuten sehr stark, auffällig, Kral auch hat sich immer angeboten.
Für mich hat Kraus so ein bisschen abgefallen, leider.
Ja, war für mich unauffällig. Hat für mich jetzt auch keine krassen Fehler gemacht. Zumindest sind sie mir nicht aufgefallen. Ich fand ihn nur sehr unauffälligsten von den dreien. Muss man mal schauen. Moore hat auch, denke ich, alles gegeben. Wen hatten wir auf rechts? Ja, Drexler stimmt, ja, war schnell weg. Brunner hat defensiv vielleicht noch ein bisschen mehr überzeugt als jetzt Aujan links. Aujan sind, wissen wir seine Stärken, die sind nicht hinten links, die sind eher vorne links. Vielleicht der ist die Fünferkette bzw. Dreierkette noch eher seine Position. Er muss für die Viererkette defensiv noch einen Tick stärker werden. Brunner muss dafür vielleicht einen Tick offensiv stärker werden. Defensiv mache ich mir bei ihm weniger Sorgen. Und Schwollo muss zusehen, dass er die Dinge genauso hält wie gegen Köln und dazu noch in der Strafraumbeherrschung einen draufsetzt, ein bisschen selbstbewusster rauskommt, die Bälle auch dann hat. Und ein spannendes Spiel. Ich denke, wenn wir da einen Punkt mitnehmen, bin ich schon zufrieden. Gladbach, du brauchst auch, wenn du in der Klasse erhalten willst, musst du auch mal so einen Gegner schlagen. Zu Hause steigen dann nochmal die Chancen, dass das vielleicht passieren könnte. Im Normalfall gewinnt Gladbach dieses Spiel. Wir müssen aber darauf setzen, dass wir heute eben, sagen wir von 100 Partien oder von 10 Partien gewinnt Gladbach vielleicht 7, vielleicht 8. Wir müssen hoffen, dass es einer dieser Tage eben nicht wird. Und
Den Vorteil, den ich beim Ganzen so ein bisschen sehe, da ich das einfach, der Farke jetzt ja schon auch für anderen Fußball steht, als es sonst in Gladbach der Fall war, dass die Abläufe, die sind dann noch nicht alle drin, das konnte man, oder konnte ich zumindest in diesen kurzen Ausschnitten, die ich von Gladbach gesehen habe, auch erkennen. Und das ist vielleicht dann, sag ich mal, unsere Chance, dass dieses System Farke, so wie es dann mal vielleicht in einem halben Jahr sein wird, das kann noch gar nicht so schnell greifen. Und dass dadurch, sag ich mal, auch Unsicherheiten entstehen, weil ich finde das einmal, defensiv finde ich Gladbach jetzt nicht so super sattelfest. Benze Baini haut man gerne mal den Ball auch ins Skelly, ist jetzt, sag ich mal, nicht der Überspieler. Wie gesagt, wovor ich halt wirklich Schiss habe, ist dieses Zentrum, dass Kone jetzt auch schon wieder so schnell fit ist. Der ist von dem halte ich sehr, sehr viel. Dann Itakura dann wahrscheinlich auf 6, denke ich jetzt mal, unser alter Freund.
Der Friedrich wieder auch, fit?
Der soll wohl wieder fit sein, geht man zumindest von aus. Itakura, ja, ich hoffe, dass er nicht den besten Tag erwischt, weil die beiden und dann noch davor den Neuhaus und dann teilweise dann eben Player und Hofmann, die, wie gesagt, sehr oft nach innen sich ziehen werden, um Platz für die Außen zu machen. Dadurch wird natürlich dann, wie gesagt, unser Mittelfeld, in der Mitte vor allem Kraus, Salazar und Kral extrem gefordert werden, vor allem sobald dann, sag ich mal, die Außen auch, sag ich mal, reinziehen. Ich bin nicht so optimistisch, sage ich jetzt mal, einfach weil ich diese Qualität...
Es liegt nicht an uns, es liegt am Gegner, muss man sagen. Der Gegner ist für uns einfach noch eine Kragenweite zu hoch. Hat ja auch gesagt, normalerweise möchtest du jedes Spiel gewinnen, aber zu Hause wäre ich gegen Gladbach mit einem Unentschieden zufrieden. Auch Gladbach muss sich nach der letzten Saison... weiß man nicht ganz genau, wo sie stehen, ob es jetzt wirklich für Europa reichen könnte oder ob es doch eher ein gesichertes Mittelfeld wird. Vom Kader her, von den Namen her, ist es eine Mannschaft, die für Europa auf jeden Fall reicht.
Ja, zumindest in der ersten Elf. Ich glaube, das Gladbach einfach das Problem hat, dass jetzt in der Breite, die können nicht wirklich nachlegen. Die Bank ist da jetzt nicht mehr so bestückt, wie es mal vor Jahren der Fall war. Weiß nicht, ob das jetzt für uns ein Vorteil ist, ab der 60. dass jetzt, sag ich mal, jetzt die Spieler, die reinkommen, dann doch bedeutend schwächer sind.
Ja, ob die Frage ist, ob die Spieler, die bei uns reinkommen, ob die.
Genau, das wird sich wahrscheinlich nicht so viel tun. Wie gesagt, Larsen bin ich sehr gespannt. Muss man nicht sagen, hat er natürlich, wenn er auf rechts auflaufen sollte, natürlich mit Benze Baini auch einen harten Gegner, aber jemand, der sich offensiv sehr, sehr viel einschaltet. Dann, sag ich mal, sobald Gladbach über rechts kommt, Benze Baini auf jemand, der so weit nach vorne geht, dass er dann, sag ich mal, teilweise auch im gegnerischen Strafraum zu finden ist. Also da müsste Larsen dann auf jeden Fall auch schon extrem viel mehr nach hinten arbeiten. Kann ich jetzt, sag ich mal, auch nicht ganz einschätzen, inwieweit ihm das jetzt als Stürmer liegt. Aber es wird ein Brocken gegen Gladbach. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt, sag ich mal, zu unseren Tipps kommen, diesmal kann ich ja vielleicht mal vorlegen, gehe ich vielleicht auch mit so ein bisschen mit der Schalke-Brille auf ein 1-1. Letzte Woche muss man ja sagen, wir haben beide, keiner hatte den Köln-Spiel oder hat den Köln-Sieg vorher gesehen, da sind keine Punkte für uns geflossen. Ich sehe an deinem Blick, du wolltest wahrscheinlich auch auf 1-1 gehen. Aber du kannst ja trotzdem 1-1 tippen, so ist ja nicht.
Ja, das ist mir natürlich.
Ja, muss auch Vorteile haben, wenn man mal vorlegen darf.
Ja, ich hätte auch gern 1-1 gesagt, da hast du recht. Ich halte einen Sieg für leider zu unrealistisch. Deswegen gehe ich auf ein 2-1 für Gladbach.
Und ich kann verstehen.
Ich dachte, jetzt kommt ein flotter Spruch von dir. Ich muss mit dem 2-1 für Gladbach gehen. Ich wäre ab einem Unentschieden super zufrieden. Wir dürfen aber auch, wenn ich vor allem mit Blick auf nach dem Spiel sehe, ich möchte, egal wie das Spiel ausgeht, keine Pfiffe hören. Das können wir wirklich nicht gebrauchen. Wir müssen da wirklich, es sei denn, die Mannschaft spielt jetzt bodenlos frech, aber da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Die Mannschaft braucht den Support und es wird in der Bundesliga so sein, dass wir 2, 3, vielleicht auch mal 4 Spiele hintereinander verlieren. Und da müssen wir als Umfeld uns auch, nicht nur die Mannschaft muss sich dann steigern, sondern als Umfeld, wir müssen auch eine Entwicklung an den Tag legen und einfach mal ruhiger werden und einfach mal, es bringt nichts, einen Abstiegskandidaten noch dafür fertig zu machen, dass er nicht oben mitspielt. Also,
Es sah ja erstmal, sag ich mal, in Köln schon gut aus, von daher wollen wir den Teufel da nicht an die Wand malen. Wie gesagt, eine extrem schwere Partie. Ich muss sagen, so richtig analytisch können wir jetzt noch nicht werden, weil man ja auch, sag ich mal, die Gladbacher die Saison nicht so viel gesehen hat. Ich denke, im späteren Verlauf der Saison kann man auch zu den gegnerischen Mannschaften dann noch mehr sagen, als wir es vielleicht momentan tun. Liegt einfach daran, vor allem auch unter neuem Trainer. Ich glaube, viele kennen die Gladbacher, die Spieler kennt man. Das System ist jetzt noch so ein bisschen die Frage, da ich das jetzt auch, sag ich mal, jetzt letzten Spieltag gegen Hoffenheim da 70 Minuten in Überzahl gespielt haben, das ändert sich auch das komplett, die ganze Partie, das wissen wir ja von unserem Spiel, von daher schwer einzuschätzen, sag ich mal, wie gut Gladbach auch schon ist. Von daher lass uns da mal überraschen lassen und hoffen, dass das System Farke noch nicht so gut funktioniert, wie es vielleicht, sag ich mal, dann irgendwann später der Fall sein wird. Ansonsten, was vielleicht auch nochmal erwähnenswert ist, Bierpong wurde am Wochenende auch wieder gespielt von uns beiden und diesmal sind wir so, glaube ich, sogar beide einer Meinung, dass wir beide gut abgeliefert haben, ne? Also
ich muss sagen, wir haben ja eigentlich angekündigt, dass wir auch mal ein 1 gegen 1 spielen wollen, da hat jetzt irgendwie
die Zeit gefehlt,
sonst hätten wir es auch gemacht, vor allem, weil wir beide Spiele hatten, wo wir einfach grandios in Form waren. Wir haben jetzt 3 Spiele gemacht im Team und Team Knappengeflüster war dann von allen 3 Spielen auch 3-mal siegreich gewesen. Manchmal hatten wir noch einen dazu bekommen. Dann war es quasi ein 3-4 oder was hatten wir gespielt oder so. Aber da waren wir beide recht überzeugend. Ne? Wir hatten beide so ein Spiel, wo der andere schon besser war, wo, ne, wenn der eine quasi schwächer war, dann war der andere dafür richtig stark. Weil
das macht das gute Team ja auch aus, ne, dass man, genau, dass man merkt, ja, der eine
auch für den anderen wirkt.
Genau, ne, für den anderen da, sein Teamchemie war auf jeden Fall da. Von daher, ich glaube, diesmal kann hier keiner mit den anderen Späße machen, sondern können wir uns hier ganz friedlich die Hand reichen. Das hat gut funktioniert.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ungewohnt, aber hast du recht, kann ich dir nur so recht geben. Ja. Aber wir werden euch da auf dem Laufenden halten, wenn wir mal das berühmt-berüchtigte 1 gegen 1 machen, weil das wird passieren. Also auch der Ehrgeiz in uns beiden, glaube ich, möchte einfach auch mal den anderen schlagen und deswegen, das werden wir dann auch noch nachreichen, wenn wir das machen. Gibt uns ein bisschen Zeit, der Julian, der ist nämlich noch angeschlagen.
Naja, jetzt bin ich ja erstmal bald im Urlaub, muss man ja sagen, und danach du ja auch. Von daher die nächste Folge nehme ich dann aus dem Urlaub auf. Hoffentlich sonniges Wetter, wobei das ist ja in Deutschland auch hier. Also das macht jetzt keinen Unterschied. Aber wie gesagt, ich hoffe, ich kann das Gladbach-Spiel einigermaßen gut verfolgen. Wenn nicht, musst du dann da in der Folge noch ein bisschen mehr zum Spiel sagen. Ich kann ja dann, sag ich mal.
Meinst du, wenn ich im Stadion.
Ja, das ist meine Befürchtung.
Danach noch die taktische Analyse zu.
Das ist meine Befürchtung. Ich kann dann vielleicht nur irgendwas zur Wassertemperatur bei mir sagen und du dann, sag ich mal, nur die Bieranzahl kannst du zählen. Wobei, selbst das nicht. Nein, kleiner Spaß. Aber da kriegen wir auf jeden Fall hin, dass wir da auch wieder eine qualitativ gute Folge hinbekommen. Bin auch gespannt, wie das mit meinem Sound dann funktioniert. Aber auch das werden wir da irgendwie aus dem Urlaub schon gedeichselt bekommen. Ist dann immer ein bisschen aufregender. Aber das sollte, glaube ich, dem Ganzen kein Abbruch tun. Von daher, ich glaube, wir sind jetzt auch schon über 50 Minuten. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwie ein Thema hast, was du ansprechen wolltest. Aber ich glaube, wir haben ja alles Wichtige abgedeckt. Ich hoffe, dass wir nächste Woche weniger über den Schiri und mehr über die Mannschaft reden können, mehr über den Sieg. Und ist jetzt echt mies gelaufen. Ich glaube, da sind wir mit Schalke uns alle einig. Aber wir dürfen uns jetzt auch nicht die ganze Woche ins Kissen weinen. Ne?
Und man muss sagen, die vermeintliche Konkurrenz aus zum Beispiel Augsburg oder Hertha, die hat sich noch alles andere als Bundesliga-reif gezeigt und wirklich grottenschlecht gespielt. Von daher, wir müssen ja nur besser als zwei andere Teams sein und da lasst uns einfach weiter zuversichtlich sein, als im besten Fall als drei andere Teams. Aber da lasst uns zuversichtlich sein. Und auch wenn wir das Spiel verlieren, lasst uns weiter zuversichtlich sein. Dann schlagen wir halt Wolfsburg, schlagen wir dann halt einfach. Und wenn wir Wolfsburg nicht schlagen, dann schlagen wir Union. Und so weiter. Nur irgendwann müssen wir dann auch mal einen schlagen. Irgendwann müssen wir auch mal einen schlagen. Ne?
So ganz also, ausgetüffelt ist dein System auch nicht.
Nee,
sonst gehst du dann nicht auch ohne Sieg runter.
Ja, das stimmt. Lasst uns noch, frustriert sind wir alle noch, zu Recht auch, würde ich sagen. Und jetzt sind wir aber spätestens am Samstag, sind wir wieder voll da, ob vom Fernseher oder in der Arena. Freue mich auf Felddienstarena, freue mich auf volles Haus, freue mich auf Bundesliga in der Felddienstarena, freue mich wahnsinnig auf die Stimmung. Fehlt nur noch das geile Spiel und ich hoffe, dass wir das auch sehen. Und von daher wünsche ich euch einen schönen Start. Ja, es ist ja schon Dienstag jetzt. Trotzdem Start in die Woche und bis nächste Mal, das wird dann wieder der Montag sein, denke ich.
Genau, das sollte ich dann auch aus dem Urlaub hinbekommen. Wie gesagt, Moritz hat alles gesagt, ich beneide jeden von euch, der im Stadion ist und schreit für mich mit, schreit die Mannschaft zum Sieg oder zum Punkt und dann, glaube ich, sitzen wir alle dann hier am Sonntag bei der Podcast-Folge dann hier sehr, sehr glücklich. Das wäre doch eine schöne Sache. Von daher, Glück auf. Und bis nächste Woche.
Glück auf.